Getting in ist das Predigtthema für heute und wir feiern zwei Taufen, wie ihr gerade schon gehört habt, glaube ich. Ich habe die Moderation nicht so richtig mitgekommen, weil ich kurz noch mal drin war wegen den Mikros, die nicht gingen. Ich setze mal voraus, ihr habt schon mitgekriegt, wir taufen heute die Anja und letzte Woche wurde Adi getauft und die Predigt passend dazu kommt aus Apostelgeschichte 8 ab Vers 26. Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus: Mach dich auf den Weg Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Philippus macht sich sofort auf den Weg und als er die Straße entlang ging, kam tatsächlich jemand vorbei. Es war ein Mann aus Äthiopien, ein hochgestellter Eunuch, der die Finanzen am Hof der Kandake, der äthiopischen Königin, führte. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Geh und halte dich neben diesen Wagen, sagte der Heilige Geist zu Philippus. Philippus lief zu dem Wagen und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Erwidert er. Und er lud Philippus ein, in den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu setzen. Und die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete: Wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch kein Klagelaut über seine Lippen. Er wurde erniedrigt und verurteilt, aber dann wurde ihm zu seinem Recht verholfen. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weggenommen. Bitte erkläre mir, bat der Eunuch, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm ausgehend von dieser Schriftstelle die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, spricht der Eunuch. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus tauft ihn. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er verspürte eine tiefe Freude, als er seine Reise fortsetzte. Philippus taucht danach in Ashdod auf. Von dort zog er nach Caesarea und verkündet unterwegs in allen Städten, durch die er kam, die gute Botschaft von Jesus. Okay, ein langer Text und wir sind in der Apostelgeschichte, das Buch, das die Anfänge der Kirche erzählt. Und ganz zu Beginn des Buches, erstes Kapitel, werden die letzten Worte wiedergegeben, die Jesus an seine Jünger richtet, als er noch leibhaftig auf der Erde ist. Die letzten Worte vor der Himmelfahrt, da sagt er: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und dieser Satz, diese Verheißung aus Apostelgeschichte 1,8 ist so ein bisschen das Layout für das gesamte Buch. Zunächst verbreiten die Jünger die gute Botschaft von Jesus in Jerusalem, sind Zeugen in Jerusalem, anschließend im Umland, das heißt in Judäa und in Samarien und schließlich in die ganze Welt hinein. Neben dem Heiligen Geist gibt es in der Apostelgeschichte zwei Hauptfiguren, von denen wird viel erzählt. Von denen sind viele Geschichten drin. Zum einen ist das Petrus, vor allem in der ersten Hälfte, und dann Paulus in der zweiten Hälfte. Und ganz viel von dem, was damals passiert ist, steht nicht in der Apostelgeschichte, weil einfach unfassbar viel in den ersten Monaten und Jahren der frühen Kirche passiert ist. Und das, was da drin steht, das sind alles ganz besondere Erzählungen. ganz besondere Begebenheiten, die es dann aus diesem großen Pool von krassen Erlebnissen mit Gott in das Buch der Apostelgeschichte geschafft haben. Und alles, Lukas, der Autor, was er da reingenommen hat, hat er sich richtig gut überlegt. Alles, was drin ist an Geschichten in der Apostelgeschichte, ist von herausragender Bedeutung. Und das ist die Frage, was ist das Besondere an dieser Geschichte von Philippus? Was ist das Besondere an dieser Erzählung? Sodass sich jemand nach dem ersten Gespräch mit einem Christen sofort taufen lassen möchte, das wäre für uns sicher was für Besonderes. Aber Petrus hat das bei seiner ersten Predigt gleich 3000 Mal erlebt und ich würde vermuten, das ist nicht das krass Außergewöhnliche. Und diese direkte Anrede durch den Heiligen Geist und durch einen Engel, auch das ist sicher bemerkenswert, aber so viel Philippus da damit umgeht, würde ich vermuten, dass er das zumindest so ein bisschen schon gewohnt ist. Und am Ende der Geschichte wird Philippus ja vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt, und zwar ungefähr dahin, wo er zu Beginn der Geschichte auch war, bevor er auf Gott gehört hat. Das ist eine bemerkenswerte Erfahrung, vermutlich auch für Philippus und auch eine Ermutigung, dass so Gott, wenn man auf ihn hört, einem manchmal einen mühsamen Rückweg durch so eine einsame Wüstenstraße erspart. Aber ich glaube, auch das ist nicht der Kern der Geschichte, warum Lukas sie aufgeschrieben hat. Ich glaube, das ist was anderes. Es ist nämlich ein Wendepunkt in der Apostelgeschichte, vom Zeugnisgeben in Jerusalem und Samarien und Judäa hin zur ganzen Welt. Und ich glaube, in der Geschichte geschieht etwas, was wir als Gemeinde heute ganz dringend brauchen. Der Äthiopier, dem Philippus hier begegnet, der war ungeeignet. Und zwar gleich zweifach ungeeignet. So, er war auf der Suche nach Gott. Er war in Jerusalem gewesen, um Gott, den Gott Israels, anzubeten, steht da im Text. Aber nach allem, was wir wissen, war er kein Jude. Er war nicht dem Volk Gottes zugehörig. Und trotzdem spürte er etwas an diesem Gott, dass da was Wahres dran war. So, auch in seiner Heimat gab es viele sogenannte Götter. In der ganzen antiken Welt gab es viele, viele verschiedene sogenannte Götter. Aber er macht sich auf den Weg nach Jerusalem, um einen Gott zu finden, der nicht vom Menschen gemacht wurde, der nicht eine Statue im Tempel stehen hat oder bei sich zu Hause im Schrein. Und aus seiner Heimat Äthiopien, das hieß damals so viel wie irgendwie ein Land unterhalb von Ägypten, südlich von Ägypten, war es nach Jerusalem ein sehr weiter, ein sehr teurer und ein sehr gefährlicher Weg. Also nimmt richtig was auf sich und ist jetzt in der Geschichte auf dem Rückweg. Und ich würde vermuten, mit gemischten Gefühlen, denn einerseits ergriffen, beeindruckt von der Präsenz Gottes, die er gefühlt hat, und weiterhin offensichtlich auch interessiert an diesem Gott Israels, denn er liest ja aus Jesaja, aus dem Alten Testament, aber andererseits vermutlich auch etwas enttäuscht. Der Tempel damals, ein großes, prächtiges Bauwerk, war sehr stark gegliedert aufgebaut. Ins Allerinnerste, ins Allerheiligste des Tempels durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr. In das Innere des eigentlichen Tempel, Haupttempelsgebäude, durften nur die Priester, das Heilige. Und fair enough, so, das ist, war in vielen Religionen so, in das richtig Heilige dürfen nur die Priester. Aber auch die restlichen Bereiche waren reguliert. So in den vorderen Bereich des eigentlichen Tempels durften nur jüdische Männer und in den hinteren Bereich des eigentlichen Tempels nur jüdische Frauen. Davor, noch zum Tempel gehören, gab es einen Tempelbereich, der hieß der Vorhof der Heiden. Nur der stand allen offen. Und dann war er da, um Gott anzubeten und er war in Reichweite, aber ohne Chance, Teil der eigentlichen Gemeinschaft zu werden. Ohne direkten Zugang zum Volk Gottes. Es gab zwar prinzipiell für Nichtjuden die Möglichkeit zu konvertieren, zum sogenannten Proselyten zu werden, das heißt Hinzugekommener. Nicht einfach, aber das war möglich. Und dann gab es auch die Möglichkeit, in den Tempel zu gehen, und dort Gott anzubeten. Es war möglich, Teil dieser exklusiven Gemeinschaft zu werden. Aber er, dieser Äthiopier, war ein Eunuch. Und das war, kannst du mir Wasser bringen? Danke. Und das war ein Problem. Eunuch zu werden, ich sag mal, ob freiwillig irgendwie oder häufiger so in der Kindheit von den Eltern bestimmt, war in der Antike nicht besonders unüblich. Vor allem für hochgestellte Beamten an königlichen Höfen. Einfach um den Harem oder den weiblichen Teil der königlichen Familie vor gewissen Dingen in Sicherheit zu wissen. Aber für seine Suche nach Gott oder zumindest für seine Aufnahme ins Judentum war das ein unüberwindbares Hindernis. In 5. Mose 23,2 steht, einer, dem die Hoden zerstoßen sind oder die Harnröhre abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Das hieß, es war unmöglich, dass ein Eunuch konvertierte. Es war unmöglich für einen Eunuchen, näher in die Gemeinde zu kommen, als nur den Vorhof des Tempels. Und so war da dieser Äthiopier auf dem Rückweg nach Süden und Philippus hört ihn Jesaja lesen. So eine Kleinigkeit, die illustriert, dass sich manches Alltägliche über die Zeit doch sehr verändert, weil wie jeder normale Mensch in der Antike liest er auch, wenn er alleine ist, laut vor sich hin. Wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Klagelaut. Er wurde erniedrigt und verurteilt, aber dann wurde ihm zu seinem Recht verholfen. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weggenommen. Jesaja 53, eine damals sehr bekannte und auch umstrittene Stelle, und zwar umstritten genau in der Frage, die der Äthiopier anschließend stellt. Spricht der Prophet von sich selbst oder von jemand anders? Philippus lässt sich nicht lange bitten und erklärt ihm ausgehend von dieser Stelle das Evangelium. Was genau er sagt, das wissen wir nicht, aber einiges ist ziemlich naheliegend. Er wird ihm gesagt haben, dass Jesus derjenige ist, der wie ein Schaf zum Schlachten geführt wurde, wie ein Lamm, das keinen Laut von sich gibt, auch über seine Lippen kein Klagelaut kommt. Jesus wurde erniedrigt und verurteilt in dem Prozess vor Pontius Pilatus und am Kreuz. Und dann wurde ihm zurecht verholfen, indem er von den Toten auferweckt wurde. Und die letzten beiden Verse, die da stehen, wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weggenommen. Genau das entfaltet sich gerade in der Welt. Jesus wurde in den Himmel aufgenommen und seine Nachkommen, seine Nachfolger, die wachsen gerade so stark, dass niemand sie zählen kann. Und das hat einen einfachen Grund, erklärt Philippus dem Äthiopier. Die alten Beschränkungen, die religiösen Vorschriften zu Reinheit und Perfektion sind im Kreuz zunichte gemacht worden. Nicht länger muss man Jude sein und zum Volk Gottes zählen zu können und nicht länger braucht es einen Tempel, um Gott anzubeten. Nicht länger sind Eunuchen ausgeschlossen. So oder so ähnlich. Vermutlich ein bisschen ausführlicher wird Philippus das erklärt haben. Du als bisher zweifach ungeeigneter Mensch, als Nicht-Jude und als Eunuch, bist nicht ungeeignet, sondern geliebt. Du bist nicht ausgeschlossen, sondern willkommen bei Gott. Und irgendwie kommt er auch auf die Taufe zu sprechen in seiner Erklärung. Ein von Jesus eingesetztes Zeichen. Ein Zeichen, in dem alle Sünde, alle Trennung von Gott, alles Nicht-Genug-Sein vor Gott mit dem Untertauchen ausgelöscht wird und ein Zeichen, in dem neues Leben und Gegenwart Gottes Teilhaftigkeit an der damals noch recht kleinen, aber schnell wachsenden Kirche versprochen wird im Auftauchen. Und sie kommen unterwegs an der Wasserstelle vorbei. Und der Eunuch unterbricht Philippus und ruft, hier ist Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Hier und jetzt. So eine Frage, die erstmal auf Begeisterung, Spontanität und Entschlusskraft schließen lässt. Aber als ernst gemeinte Frage auch vielleicht eine Frage von Restangst oder Zweifeln an dem, was Philippus da gesagt hat. Ist das wirklich bedingungslos möglich? Oder sagt Philippus ihm jetzt, ja, wäre schon gut, wenn du vorher zumindest das Vaterunser nochmal auswendig lernen würdest. Oder über den Zehnten sollten wir vielleicht vorher noch sprechen. Aber Philippus meint, was er sagt, und steigt mit ihnen ins Wasser und tauft ihn. Den ersten Heiden, den Heide heißt einfach Nicht-Jude in der Bibel, der erste Nicht-Jude, von dem die Apostelgeschichte das berichtet. Und mit Anja und Adi haben wir zwei Menschen heute hier in unserer Mitte, die vermutlich mit anderen Worten die gleiche Frage wie der Eunuch in letzter Zeit gestellt haben. Spricht was dagegen, dass ich getauft werde? Und mega cool, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Richtig gut, das freut mich. Richtig cool, dass ihr diesen Schritt gegangen seid und dabei seid. Getting in ist das Predigtthema. Heißt natürlich zum einen getting in the water, also in das Taufbecken. Adi hat es schon hinter sich. Für Anja geht es gleich los. Aber getting in heißt noch viel mehr. Getting in heißt, in Gemeinschaft, in Gemeinde, in Freundeskreise reinzukommen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, denen geht es in ganz unterschiedlichem Maß wie diesem Eunuchen. Irgendwie interessiert an Gott, auf der Suche, vielleicht auch interessiert an Gemeinde, vielleicht auch erstmal nur interessiert an Gemeinschaft, aber mit Lebensgeschichte und mit Erfahrung irgendwie nicht so richtig reinzupassen in Gruppen, nicht wahrgenommen zu werden, ausgeschlossen zu werden, vielleicht aufgrund von Vorurteilen, von komischem Verhalten, nicht richtig in Gemeinschaften anzukommen, Erfahrungen aus Kindheit, aus Jugend, aus Schule, aus Vereinen, aber genauso Erfahrungen als Erwachsener am Arbeitsplatz oder leider auch in Gemeinden. Wir wollen als Gemeinde Jesus widerspiegeln und ich glaube, das heißt, auf die Frage, spricht was dagegen, dass ich getauft werde, diese Frage des Eunuchen, gibt es nur die Antwort, wenn du glaubst, dass Jesus der Herr ist, für dich gestorben ist, auferstanden ist. Nein, es spricht nichts dagegen. Und auf eine zweite Frage, die im Text nicht ausformuliert ist, aber die, glaube ich, ganz wesentlich ist, spricht was dagegen, dass ich gern gesehener und willkommener Teil dieser Gemeinschaft werde? Ich glaube, da kann nur die Antwort lauten, nein, nichts. Das wollen wir als Gemeinde verkörpern. Das ist nicht immer einfach, das gelingt uns nicht immer. Aber wenn uns etwas auszeichnen sollte als Gemeinde, glaube ich, dann das. Auf diese Frage zu zeigen, nein, es spricht nichts dagegen. Du bist willkommener Teil, gern gesehener Gast oder Teil, nicht Gast, sondern Teil unserer Gemeinschaft. Im letzten Jahr mit Corona ist es für viele irgendwie ungewohnt geworden, auf fremde Leute zuzugehen oder überhaupt mit vielen Leuten zusammen irgendwie an einem Ort zu sein. Und ich glaube, wir brauchen nochmal neu eine Ermutigung, uns selbst zu sagen, uns gegenseitig zu sagen, wir wollen eine Kultur des Willkommens, der Freundlichkeit und von Familie leben. Wenn ihr das nochmal, also das ist eine Aufgabe an alle, die wir hier sind, und wer das besonders auf dem Herzen hat, soll gerne nochmal die Miriam ansprechen, die gerade nämlich neu diesen Bereich vom Welcome-Team aufbaut. Die sitzt da direkt am Taufbecken. Und ich glaube, es wäre schlimm, wenn wir es erleben, dass Menschen in Gemeinde reinkommen und denken und fühlen, sie bleiben am Vorhof der Gemeinde hängen. Sie kommen nicht ins Innere rein. Ich bete zum Schluss und dann kommt Emmanuel. Jesus, danke für deine Gnade, danke für deine Güte, danke für deine Treue, dass du uns annimmst, wie wir sind, dass du uns liebst, wie wir sind, dass du uns Heilung schenkst. Und wir beten, dass jeder Mensch, der hier hinkommt, es erlebst, dass du ein willkommen heißender Gott bist, der seine Arme ausstreckt und jeden zu sich nehmen will aus Liebe. Wir beten, dass wir das widerspiegeln können, dass du alle Vorurteile und alle Ablehnung und Abneigung aus unserem Herzen nimmst, dass wir Menschen mit deinen Augen sehen und begrüßen und in unserer Mitte aufnehmen. Amen.